Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast. Schön, dass du heute wieder zuhörst oder vielleicht das erste Mal. Weil ich es am Ende meistens vergesse, wenn dir Sport im Kopf oder diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast leichter finden können. Falls du Feedback hast oder einen Themenwunsch, schreib mir auch gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Meine heutige Gästin ist in Böbingen an der Rems in Baden-Württemberg geboren. Sie ist Kampfsportlerin, genauer gesagt Judoka. Sie studiert im Bachelor Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation an der Universität Tübingen und ist sehr erfolgreich. Anfang 2020 gewann sie ihren ersten deutschen Meistertitel in der Erwachsenenklasse. 2022 und 2023 wurde sie Europameisterin im Halbschwergewicht. 2024, also gerade zuletzt, wurde sie Europameisterschaftsdritte. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und begrüße Alina Böhm. Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf.
Hallo und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Alina, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wo bist du denn und wie geht's dir?
Ich bin gerade zurückgekommen von der Olympia-UWV. Dort bin ich Partner, unterstütze die Mannschaft, ihr Ziel in ein paar Wochen zu erreichen. Momentan bin ich in Böbingen, also wo ich herkomme, bei meiner Familie, ein bisschen
Heimatort.
Genau, ein bisschen Energie zu tanken und dann morgen geht's wieder nach Köln, um die letzten Schliffe zu machen und dann weiter nach Paris zu fahren.
Also du wohnst inzwischen nicht mehr in Böbingen, sondern in Kölle.
Genau, 2021 habe ich mich dazu entschieden, nach Köln zu ziehen, aufgrund der Partnersituation, auch der Bundestrainer war vor Ort und seitdem habe ich auch sehr große Schritte in meiner Judo-Karriere gemacht und bin mit dieser Entscheidung auch sehr zufrieden.
Wie bist du denn eigentlich zum Judo gekommen?
Es war ziemlich spannend. Ich war damals im Ferienprogramm hier zu Hause in Böbingen und habe da mal Judo ausprobiert. Und ich weiß noch, ich habe alle Jungs dort ziemlich vermöbelt. Und dann kam mein Heimtrainer zu meiner Mama und meinte, ich schenke ihr einen Judoanzug, bitte schick sie in mein Wettkampftraining. Ich möchte unbedingt, dass sie eine Sportlerin von mir wird. Und ich war natürlich in der Stunde auch hochbegeistert und seitdem sehr glücklich im Judo. Ich glaube, es war so ein perfekt Match.
Hast du dann jetzt immer noch nur Männer als Sparring-Partner, die du vermöbeln kannst? Oder?
Unterschiedlich. Natürlich auch Frauen, aber es hat auch einen großen Vorteil, mit Männern zu trainieren. Ja. Einfach weil da kann ich meiner Gewalt pur freien Lauf lassen, weil die meisten ein bisschen robuster sind.
Genau. Sehr gut. Habe ich denn in deiner Vita irgendwas vergessen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, du hast ja deinen Bachelor bereits abgeschlossen, richtig?
Genau, 2022 habe ich die Bachelorarbeit fertig gemacht und auch damit meinen Bachelor bestanden. Momentan befinde ich mich im Master Medien- und Kommunikationsmanagement. Da habe ich mich allerdings für ein Fernstudium entschieden und bin jetzt auch in Köln. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr in der Uni Tübingen bleiben, obwohl es mir da sehr gefallen hat. Ja. Aber mache das jetzt alles von der Ferne, weil wir auch so viel unterwegs sind und ich sonst auch keine Zeit finde, irgendwelche Präsenzkurse erfolgreich abzuschließen.
Ja, es gibt dann auf jeden Fall mehr Flexibilität. Ich starte ja eigentlich das Gespräch mit meinen Gästen immer damit, dass sie sich selbst als Person in drei Worten beschreiben und vielleicht sich als Sportlerin nochmal in drei Worten. Manchmal ist es das Gleiche, manchmal unterscheidet sich aber auch Privatperson von Person im Sport.
Also wenn ich jetzt so ich als Person mich beschreiben müsste, das Erste, was mir einfällt, ist enthusiastisch. Ich kann mich für die kleinsten Dinge im Leben begeistern, das macht mich alles sehr glücklich. Dann würde ich sagen, dass ich sehr offen bin, also sehr extrovertiert und auch schnell auf Leute zugehe und am meisten keine Probleme habe. Und ich würde mich sehr als loyal beschreiben, weil Freundschaft und Familie, über das geht nichts und für die will ich auch einiges tun. Als Sportlerin würde ich enthusiastisch sogar behalten, einfach nur, weil ich auch an vielen Sachen im Training Freude finde. Ich bin beim Sport sehr leidenschaftlich, aber ich bin auch sehr kopfstark Und ja, sehr, sehr ehrgeizig. Ich würde sagen, ein bisschen mehr als gesunden Ehrgeiz habe ich da. Ja, ich glaube, das wäre dann als Sportlerin der Fall.
Sehr schön, kopfstark, sehr hier genau richtig. freue ich mich jetzt auf die kommende Folge, weil du es gerade schon erwähnst, du bist ja kopfstark. Was sind denn deiner Meinung nach die größten mentalen Herausforderungen im Judo, in deiner Sportart?
Judo ist sehr, ist halt eine Kontaktsportart. Das heißt, ja, man muss sich wirklich anfassen, um sich miteinander zu messen. Das ist bei Zweikampfsporten halt anders als beim Turnen, Schwimmen oder so Leichtathletik. Da kann man sich sehr gut auf sich selbst konzentrieren, seine eigene Leistung abrufen. Wenn man das alles hinbekommt und man der Schnellste auf der 100-Meter-Bahn ist, dann gewinnt man das auch. Beim Judo ist das halt nicht der Fall. Es gibt so eine gewisse Ungewissheit, wenn man auf die Matte geht. Selbst wenn man der beste Judoka in seiner Gewichtsklasse ist, bedeutet das nicht, dass man automatisch gewinnt. Dementsprechend ist auch der Kopf und die mentale Einstellung in unserem Sport extrem wichtig und kann dann über Sieg und Niederlage entscheiden.
Das finde ich total spannend, weil du es gerade beschreibst, diese andere Komponente Mensch, also letzten Endes ein anderes Lebewesen, das ja auch reagiert. Also da kommt ja unmittelbar auf eine Aktion eine Reaktion. Mir fällt da jetzt, das ist jetzt ein ganz anderer Sport, aber Reiten auch ein, weil das ja auch so ist, du kannst ja eine unheimlich gute Dressurreiterin sein oder Springreiterin, nur wenn dein Pferd irgendwas macht, hast du ja auch keinen Einfluss drauf. Also es sind ganz spannende Sportarten, wo du nicht nur auf dich selbst schauen kannst, sondern zwangsläufig natürlich auch auf ja Gegner oder auf das Lebewesen, das mit einem irgendwo die Sportart betreibt und reagiert, schauen musst.
Genau, weil hast die denn, Leute sich auch auf einen einstellen. Sie schauen sich Videos und wissen auch, was deine Stärken sind. Und dieser Tanz ist beim Judo sehr spannend.
Das heißt, das machst du auch. Also natürlich dir von den Gegnerinnen Videos anschauen und Körpersprache spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle. Reaktionen.
Ganz genau. Ich habe da so ein, wie soll ich sagen, so ein wie so eine Maske, die ich mir aufsetze. Kopf hoch, ich schaue sehr arrogant, sehr ernst und sehe so aus, als ob ich jetzt die Welt auseinandernehmen kann. Aber das ist halt auch Teil dieser Sportart, dieses, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist wie so eine zweite Haut, die ich mir da anlege.
Rolle.
Ganz genau. Und wenn ich dann in den Kampf gehe, ist die Maske drauf und dann wird gekämpft.
Nee, es ist halt, es ist nicht das Pokerface, es ist das Judo-Face. Und ich finde das total spannend aus diesen Sportarten, weil ich glaube, da können ganz viele andere Athleten, Athletinnen was lernen. Aber auch im normalen Alltag, bei einem Bewerbungsgespräch, dass man sich einfach überlegen muss, okay, wie wirke ich und wie komme ich rüber? Und wie will ich auch wirken? Und natürlich möchte ich als Judoka einschüchternd wirken. Und dementsprechend muss ich mir überlegen, wie schaffe ich das mit meiner Mimik, Gestik, Körpersprache? Und das kann man ja, den Transfer gibt es ja in alle möglichen anderen Sportarten oder auch anderen Bereiche des Lebens. Und du hast ja dann wahrscheinlich auch die Erfahrung damit, wie es dann auch auf dich wiederum wirkt. Also es gibt ja nicht nur eine Außenwirkung mit dieser, wie du sagst, arroganter Gesichtsausdruck und ich sehe aus, wie wenn ich die Welt auseinandernehmen könnte, sondern du spürst es ja wahrscheinlich auch.
Das gibt mir halt so ein Gefühl von Sicherheit auf jeden Fall. Dass so auch so Teil meiner Routine ist, Teil meiner Affirmationen, die ich mir kurz vorm Kampf sage. Dann gibt es noch so kleine Rituale, dass mir mein Trainer zum Beispiel den Rücken wach klopft und die Arme. Das sind so Kleinigkeiten und auch dieses Gesicht oder diese Maske gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und das Gefühl, das, was jetzt kommt, das kann ich, das habe ich schon so oft gemacht. Ich bekomme das hin. Ganz wichtig ist auch, dass man sich wohlfühlt. Nicht jeder läuft mit so einem sagen wir, arroganten Gesichter rein. Manche laufen auch lächelnd rein, weil sie sich in dem Fall wohler fühlen. Also man muss da für sich selber so ein bisschen was finden, aber wie gesagt, mir gibt das Ganze Sicherheit und Routine und es gehört irgendwie zu meinem Wettkampf dazu.
Es dient diesem, und da kommen wir später vielleicht noch kurz drauf, auf diesen unerschütterlichen Glauben an seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, und das ist ganz wichtig. Und auch was du betonst, es muss einfach jeder für sich selbst finden, was passt. Der eine, schaut eben arrogant und extrem selbstsicher auf Distanz halten und der andere macht vielleicht nochmal hier und da ein Späßchen und ist super locker und easy, und da muss einfach jeder schauen, was für sich passt. Jetzt sprichst du ja so, als ob du vielleicht schon mal sportpsychologisches Training gehabt hättest oder einen Mentalcoach. Hast du da Erfahrung, dass du auch schon mal mit jemandem an diesen ganzen Routinen und Tricks und Tipps gearbeitet hast?
Ja, genau. Also ich freue mich sehr, dass ich schon viel sportpsychologisches Training genießen durfte. Als ich jünger war, war das eine Sportpsychologin aus Schwäbisch Hall, wenn ich das jetzt richtig weiß, die Gunda Haberbusch, mit der habe ich mich sehr gut verstanden und die hat mir so die ersten Kniffe und Tricks beigebracht. In den letzten Jahren, im letzten Zyklus, habe ich sehr viel mit der Grit Moschke und Martina Treidusch zusammengearbeitet, die mir auch sehr weitergeholfen haben. Und ja, die haben mir geholfen, meine Routinen zu verbessern. Unter anderem waren sie auch immer da, wenn mal was nicht so lief und man nochmal was nachbesprechen wollte, so als mentale Stütze, wie so treue Wegbegleiter. Vor allem Martina war selber früher erfolgreiche Judoka, hat Welt- und Europameisterschaftsmedaillen gewonnen. Die hatte dann noch einen richtig guten Einblick, auf wie sich wirklich ein Judoka fühlt. Ja, und ich habe sehr tolle Erfahrungen gemacht und möchte sie auch nicht missen.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön und vor allem nach sehr viel Entwicklung und Entwicklungspotenzial oder zumindest die Bereitschaft dafür, auch immer weiter daran zu arbeiten, weil es ist ja auch so, je nach Lebensphase oder je nach sportlicher Phase, in der man sich gerade befindet, braucht man vielleicht auch nochmal was anderes. Und wenn man da die Flexibilität hat, auch anzupassen, glaube ich, ist das enorm förderlich. Was war denn bisher deine größte mentale Herausforderung im Spitzensport?
Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es gab nur eine, es gab mehrere. Ich würde sagen, sehr schwierig war für mich, vor allem in jungen Jahren, Verletzungen. Ich hatte zwei Kreuzbandrisse, war auch längere Zeit immunologisch krank, hatte pfeifisches Drüsenfieber, was mir auch sehr viel Zeit gekostet hat, da zurückzukommen. Solche Rückschläge waren für mich mental auch sehr schwierig zu verkraften in Bezug auf andere trainieren. Ich bin zu Hause, ich darf es nicht, ich darf nicht teilnehmen, weil ich nicht fit genug bin, weil mein Körper nicht mitmacht. Aber auch eine sehr große Herausforderung war für mich der Kampf um das Olympiaticket dieses Jahr. War nicht nur dieses Jahr, es waren die letzten 2 Jahre. Zumal es auch von der Presse sehr begleitet wurde und sehr ausgereizt wurde. Ich bin Europameisterin, meine Konkurrentin war damals Weltmeisterin und dann wurde das so immer gegenübergestellt und pro Land darf halt nur einer zu Olympia pro Gewichtsklasse und wir haben uns dieses Battle geliefert. Schlussendlich habe ich dieses Battle leider verloren. Sehr viel an, würde ich sagen, an Erfahrung dazu gewonnen. Ich denke, das Ganze hat mich sehr stark gemacht, aber es war auch mental ziemlich heftig, was da so auf mich eingeprasselt ist und ja, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, mir geht es damit auch schon perfekt.
Ja.
Das wäre jetzt auch nicht richtig, aber das hat mich mental auf jeden Fall sehr gefördert.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine auch natürlich irgendwo schmerzhafte Situation war. Und du fährst ja jetzt auch mit als Sparring-Partnerin. Also das heißt, du stellst dich ja auch nochmal den Herausforderungen auch vor Ort. Und ich glaube, das ist was, woran man extrem wachsen kann, aber natürlich auch sehr, sehr viel von einem fordert, mental.
Es war eine sehr schwierige Entscheidung, mich dazu zu entscheiden, als Trainingspartner mitzukommen. Natürlich hatte ich eine Wahl, allerdings ist ja nicht nur meine Gewichtsklasse bei Olympia am Start, sondern auch viele Freundinnen von mir haben sich qualifiziert, mit denen ich diese ganze Quali-Phase durchlebt habe. Wir haben zusammen gefeiert, zusammen geweint und jetzt möchte ich vor allem meine engsten Freunde, die Miriam Buttgereit in der 70 und der plus die René Lucht, auch noch diesen letztes Stück Weg begleiten und hoffentlich mit denen eine Medaille feiern. Dementsprechend gilt es für mich, mein Stolz und meine verletzte Seite da ein bisschen beiseite zu packen und für die als Freundin da zu sein.
Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark von dir und ich drücke euch die Daumen, dass ihr dann vor allem den Weg des gemeinsamen Lachen auch weiterführen könnt vor Ort und du diese Emotionen dann auch mitnehmen kannst in den nächsten anstehenden olympischen Zyklus, der ja kommt. Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Die heutige Frage dreht sich nicht um Judo, sondern um ganzheitliches Training mit eigenem Körpergewicht. In diesem Sinne geht die Frage an den Calisthenics-Experten Patrick Hirmer. Patrick, was würdest du einem Calisthenics-Anfänger raten und was braucht man für die ersten Umsetzungen?
Für alle, die mit Calisthenics beginnen möchten, habe ich einen wichtigen Tipp. Lasst euch nicht entmutigen, wenn die ersten Versuche schwieriger sind als erwartet. Viele Übungen, die man häufig auf Plattformen sieht wie Instagram, die scheinen leicht zu sein, erfordern aber starke Körperkontrolle und spezielle Techniken. Selbst wenn ihr zum Beispiel im Krafttraining erfahren seid, garantiert das keinen sofortigen Erfolg im Calisthenics. Mein Rat ist, mit den Grundlagen zu beginnen und euch vor jeder Einheit spezifisch aufzuwärmen, um die Gelenke zu schützen, die hier stärker belastet werden als im herkömmlichen Krafttraining. Zu den Basisübungen zählen Klimmzüge, Liegestütze und Dips, um eure Grundkraft aufzubauen. Und bevor ihr euch mit anspruchsvollen Elementen wie den Muscle-Up, das ist die Zugstämme für die Turner unter euch, oder der Human Flag widmet, solltet ihr an der Explosivität dieser Grundübungen arbeiten und gegebenenfalls Zusatzgewichte wie Gewichtswesten oder auch Widerstandsbänder benutzen. Setzt euch realistische Ziele und erhöht die Schwierigkeit nur langsam. Bedenkt, dass Calisthenics nicht nur ein physisches, sondern auch ein mentales Training ist. Bleibt geduldig, bleibt konsequent und ihr werdet eure Fähigkeiten erfolgreich entwickeln. Und auch ein wichtiger Hinweis, vernachlässigt bitte nicht die Beinmuskulatur. Ein starkes Fundament führt langfristig zu größeren Erfolgen. Und damit viel Erfolg und viel Spaß beim Training.
Vielen Dank, Patrick. Wer neugierig geworden ist und sich nach einem neuen Trainingsoutfit oder einer Matte umschauen möchte, dem füge ich einen Sport 2000 Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Es sind ja gerade solche schwierigen Situationen, du hast es auch schon erwähnt, die dann sehr gerne oft von Medien aufgegriffen werden und dadurch natürlich auch nochmal negativ verstärkt werden von der Öffentlichkeit und natürlich Social Media. Und darüber wollen wir uns ja heute unterhalten. Nicht nur, weil du ja gerade aus Erfahrung sprechen kannst, ganz, ganz akut, sondern weil du darüber auch deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Der Titel lautet Nutzung und Wirkung von Social Media im Spitzensport. Eine quantitative Online-Befragung von Spitzensportlern der Sportarten Judo, Leichtathletik und Turnen. Jetzt bist du ja selbst sehr aktiv und erfolgreich auf Social Media, was für viele gerade in den Randsportarten auch existenziell wichtig ist, weil man natürlich Sponsorenverträge bekommt, Partner erwarten das von einem, es gibt eine Medienpräsenz, man rückt auch seine eigene Sportart einfach mehr in den Mittelpunkt und macht sie der Öffentlichkeit breit. Aber was hat dich dazu bewegt, diese Arbeit zu schreiben? Gab es ein bestimmtes Schlüsselerlebnis?
Ich würde nicht sagen, dass es ein bestimmtes Erlebnis gab. Was ich sehr beeindruckend fand, war, dass 2021 Simone Biles damals aufgrund ihrer mentalen Gesundheit auf Olympia verzichtet hat, ja. Was für viele sehr unerwartet war. Und in einem Interview hat sie gesagt, es gab ein paar Tage, wo dir alle auf Twitter schreiben und du die Last der Welt auf dir spürst. Ja. Und das fand ich ein sehr krasses Zitat, will ich jetzt einfach mal so sagen. Sie war damals sehr erfolgreich und jeder hat von ihr dort Medaillen erwartet. Und dann hat sie auch noch den Punkt Social Media aufgegriffen. Ja. Ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt war ich selbst auf Social Media nicht so aktiv wie jetzt und auch judomäßig noch nicht so erfolgreich, dass ich jetzt auf dem Niveau überhaupt hätte mitreden können. Aber trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass Social Media ein bisschen was mit mir macht. Vor allem in der Corona-Zeit habe ich mich extrem mit anderen Athleten verglichen und anderen Nationen, wo ich gesehen habe, okay, die können jetzt so und so trainieren, ich kann gerade gar nicht trainieren. Wie fit sind die anderen gerade? Achten die auf ihr Gewicht? Und man konnte so ein bisschen Einblicke, also es ist wie so ein kleines Fenster, aber das, was man manchmal vergisst, dass die Leute das ja selbst, dieses Fenster wählen. Und so konnte ich in andere Athleten, in andere Konkurrenten reinblicken und habe halt auch gemerkt, dass es das mit mir gemacht hat. Ja. Ich würde sagen, so die Summe von allem hat mich dann auch zu bewegt. Ich war generell sehr Social Media mäßig interessiert, hat mich dazu bewegt, diese Arbeit zu schreiben. Ja.
Sehr spannend und auch der Vergleich von dem Fenster. Also du hast ein Fenster, wo du reinschauen kannst. Man darf aber auch nie vergessen, dass natürlich auf der anderen Seite einem nur ein bestimmtes Fenster geöffnet wird, das man sehen darf und dadurch ja oft auch nicht genau die ganze Realität immer gezeigt wird. Es sind ja genau diese veränderten Kommunikationsschranken, die eben ja unter anderem, sage ich jetzt mal, Auswirkungen auf den Spitzensportler haben können. Du hast es in deiner Bachelorarbeit auch ganz schön beschrieben, dass einfach eine ganz schnelle Beobachtung vom eigenen Fall und Aufstieg des Status und Images möglich ist. Gleichzeitig kann man ganz schnell bewertet werden und es ist natürlich extrem schnell, lebig und stressig. Vielleicht magst du uns kurz die Studie erklären, den Inhalt der Bachelorarbeit, wie das Setting war.
Wie gesagt, diese Kommunikationsschranken haben sich ja verändert. Das heißt, früher war es so, man hat gehofft, dass die Zeitung oder das Fernsehen einen gefragt haben, wie war denn dein Wettkampf oder wie geht's dir oder was steht bei dir als nächstes an? Mittlerweile ist es ja eher so ein Many-to-Many-Kommunikationsmodell. Jeder kann halt selbst autonom entscheiden, was möchte ich darstellen und muss nicht hoffen, dass man von irgendjemandem interviewt wird. Ja. Oft war es auch zum Beispiel so, ich habe Bild oder gepostet, einen Text runtergeschrieben und aus diesem Text wurde dann einfach ein Artikel gemacht, weil die das als Quelle benutzt haben. Und so kann ich quasi selbst inszeniert entscheiden, was man von sich zeigt. Und meine Studie, kurz erklärt, ging ja um Spitzensportler, wie die Social Media für sich nutzen, auch quasi um sich selbst
Das hat ja auch Vorteile, also ich glaube.
Genau.
Ja.
Genau, und dazu habe ich halt sehr viele Studien über Social Media gelesen, inwiefern die sich aber auch auf den Mensch dahinter auswirken. Mhm. So konnte ich zum Beispiel feststellen, dass Stress, sozialer Druck steigt, dass das Selbstwertgefühl sich manchmal verschlechtert, dass man auch ein schlechteres Körperselbstbild hat. Manche Studien haben gezeigt, dass sich Angst- und Depressionssymptome erhöhen oder dass die Schlafqualität darunter leidet. Ja. Und dann dachte ich mir so, naja, das sind echt heftige Auswirkungen. So als Sportler möchte man die natürlich nicht haben.
Kann man, glaube ich, mal so betonen und festhalten. Also ich werfe ganz kurz ein, also auch aus dem klinischen Bereich, das gibt de facto Studien. Und dessen, glaube ich, sind wir uns auch noch gar nicht so bewusst. Und jetzt, ja, zurück zum Spitzensport. Gerade im High-Performance-Bereich sind das natürlich wahnsinnige Einflüsse, die da eventuell durch unter anderem Social Media eben entstehen können.
Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass das für Nicht-Spitzensportler das jetzt weniger schlimm ist, aber generell gab es einfach keine Studie, die sich wirklich auf Sportler konzentriert hat. Deswegen hat mich das so sehr interessiert und habe dann meiner damaligen Betreuerin das Thema vorgeschlagen, die das natürlich sehr interessant fand. Und schlussendlich habe ich eine quantitative Online-Befragung durchgeführt. Da habe ich 168 Teilnehmer interviewt. Darunter waren 60% Frauen, 40% Männer. Das Durchschnittsalter war so ungefähr 21. Ich habe mich damals dazu entschieden, dass ich nur Judokas, Turner und Leichtathleten befrage. Ich musste mich begrenzen, aus dem Grund, dass es halt nur eine Bachelorarbeit ist und aus dem anderen Grund habe ich genau die Sportarten gewählt, weil bei denen der Körper sehr wichtig ist. Ja. Beim Judo, wir haben Gewichtsklassen, wir müssen entsprechenden Gewichtsklassen bleiben, nicht zu schwer werden. Meistens auch nicht zu leicht, aber meistens eher nicht zu schwer werden. Beim Turnen hat der Körper auch diesen ästhetischen Faktor. Die müssen gut aussehen, dass die auch gut bewertet werden. Und auch beim Leichtathletik hat Gewicht und Körper auch einen extremen Vorteil. Ja. Wenn man leicht ist, kann man leichter Hochsprung springen.
Länger laufen, ja.
Genau, und dementsprechend spielt bei allen drei der Körper eine sehr wichtige Rolle. Und dementsprechend habe ich gedacht, naja, bei Social Media und Selbstinszenierungen spielt der Körper auch eine große Rolle. Dementsprechend habe ich mich für die Sportarten entschieden. Insgesamt die Hälfte hat entweder dem OK oder dem PK angehört. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, OK ist der Olympiakader, PK Perspektivkader, also die, wo vielleicht mal für Olympia in Frage kommen. Und auch 20 Olympioniken waren dabei. Trotzdem ist diese Studie natürlich nicht repräsentativ für alle Sportler.
Nee, das muss man halt aber sie sagen. Ist ein Hinweis und macht einfach auf diese Einflüsse aufmerksam. Und das fand ich eben auch so interessant an deiner Bachelorarbeit.
Genau, und jeder von diesen Sportlern hat einen Online-Fragebogen ausgefüllt, wo ich verschiedene Fragen gestellt habe, die sie anhand von Skalen bewerten konnten. Und somit konnte ich überprüfen, ob diese ganzen Studien, die ich gelesen habe und die Auswirkungen halt auch auf Spitzensportler zutreffen. Ja.
Was waren denn das zum Beispiel für Fragen? Also das ist ja, finde ich, jetzt schon auch interessant, vielleicht für Zuhörer und Zuhörerinnen, sich vielleicht da auch wieder zu erkennen? Kann man die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, jetzt mal ohne die Skalierung? Aber was waren das zum Beispiel für Fragen?
So, sehr oft wurde es halt an der Skala zum Beispiel trifft überhaupt nicht zu, trifft teilweise zu, bis hin zu trifft voll und ganz zu, konnte man das beantworten. Meistens waren die fünfstufig. Und zum Beispiel, ich empfinde Social Media als Zeitfresser. Ja. Und dann konnte man das halt für sich selber schauen. Sehe ich das so, sehe ich das nicht so?
Können mal gerade alle Zuhörer für sich selbst beantworten.
Genau, und ja. Dann gab es auch andere Fragen, wie zum Beispiel, durch Social Media fühle ich mich gestresst. Mhm. Und dann konnte man sagen, nie, selten, manchmal, häufig, immer. Mhm. Oder zum Beispiel Social Media verleitet mich dazu, mit anderen zu vergleichen. Das waren mehr so Aussagen, wo man sagt, hey, trifft das auf mich zu, trifft das auf mich nicht zu. Ja. Und am Ende habe ich das quasi meistens ausgewertet, dann die Sportarten untereinander verglichen, aber auch Frauen und Männer verglichen, um so einen kleinen Einblick in die Spitzensportler-Social-Media-Welt zu erlangen.
Es ist ein kleiner Einblick, aber ich kann jetzt auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Workshop mit den Winter Youth Olympic Medaillengewinnern und Gewinnerinnen natürlich und World Championship Youth Olympia, also World Championship Medaillengewinner und Gewinnerinnen. Und es ging auch um Social Media, natürlich, weil das Thema immer präsenter wird, gerade im Jugend- und Nachwuchsbereich. Und ich habe die Frage mal im Raum gestellt, wer von euch war schon mal, nachdem er auf Insta war, TikTok, Snapchat, keine Ahnung, was auch immer, super glücklich und motiviert und gut gelaunt und es ging keine Hand hoch. Also es waren 30 in dem Workshop, das ist jetzt auch nicht super repräsentativ, aber gut, 30 Jugendliche, es ging keine Hand hoch. Also keiner konnte mir sagen, ja, das fühlt sich total gut an. Was jetzt auch deine Studie belegt, so hättest du nochmal 30 on top. Und das Interessante war, ich habe sie danach auch gefragt, wir haben dann alle das Handy, ich habe gesagt, jetzt hol mal alle das Handy raus. Erstmal die Frage, wer hat das Handy auf Flugmodus, dann jetzt gehen wir in die Einstellungen rein und überprüfen mal die Screenzeit und die Insta-Zeit im Schnitt. Und da lagen die teilweise bei 2 bis 3 Stunden. Und das war dann ganz interessant und vor allem auch sehr erschreckend also die waren alle bis 18 Jahre alt, zu sehen, man verbringt 2 bis 3 Stunden mit einer Sache, von der man selbst nicht sagen kann, sie tut einem eigentlich gut. So.
Das ist einfach krass. Ja.
Ganz spannend zu deiner Studie, ich glaube, das wird auch immer mehr kommen und dass es auch Hinweise so aus der direkten Arbeit gibt, die jetzt auch keine Online-Fragebögen sind, sondern wirklich in einem direkten Workshop, im direkten Austausch. Gab es bei dir auch Fragen zum Thema, wie die Nutzungszeit ist, also so die Dimensionen?
Genau, natürlich mussten die Leute selber sagen, wie viel Zeit sie auf Social Media verbringen. Ich kann das natürlich nicht kontrollieren, da muss sich ja jeder so grob selbst einschätzen. Aber wie du schon meintest, manchmal unterschätzt man das. Also man denkt, okay, vielleicht eine halbe Stunde am Tag und dann guckt man nach und dann sind es vielleicht doch eher 2 bis 3. Und das ist dann schon erschreckend. Dementsprechend kann ich natürlich nicht sagen, wie genau die das
richtig,
jetzt,
wahrscheinlich
ausgefüllt
sie
haben. Aber
Richtung sozialer Erwünschtheit nochmal eine Stunde abgezogen. Aber ich glaube, auch das ist ein ganz interessanter Hinweis, das hier und da vielleicht mal einfach zu überprüfen und einfach mal selbst zu gucken, okay, wie ist da auch die Selbsteinschätzung und was ist eigentlich Realität? Und das ist oft sehr erschreckend.
Bei meinen Ergebnissen hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass Leute, die eine höhere Nutzungsdauer haben, auch einen viel höheren Erreichbarkeitsstress empfinden durch Social Media. Mhm. Und auch, dass Leute mit einer höheren Nutzungsdauer eine Verstärkung der Depressionssymptome verspüren. Mhm. Also es war sehr interessant. Ich habe natürlich auch immer das in Relation zueinander gesetzt, dass Leute, die angegeben haben, die halt viel auf Social Media Zeit verbringen, auch bei diesen negativen Auswirkungen höhere Ergebnisse erzielt haben. Und das war auch sehr interessant.
Hast du dafür eine Erklärung? Also ich hätte jetzt da so meine Theorie, aber vielleicht kam auch in der Studie noch was raus dazu, auch vielleicht theoretisch hinterlegt, aber woher das auch kommt, also die Nutzungsdauer mit dem sozialen, letzten Endes ist es ja auch ein sozialer Stress, der dahinter steckt.
Genau, also Leute, die halt mehr Zeit auf Social Media verbringen, haben auch natürlich viel mehr die Möglichkeit, mit anderen sich zu vergleichen. Und wie gesagt, man sieht ja immer dieses Fenster, das die Leute einem zur Verfügung stellen. Ja. Ja, und wenn man halt sehr viel Zeit damit verbringt, verliert man manchmal so ein bisschen den Bezug zur Realität. Das habe ich bei mir selber auch schon öfters festgestellt. Wenn man durch Insta, da zeigt ja jeder nur die schönsten und tollsten Momente und man hat danach das meistens das Gefühl, die anderen haben viel mehr Spaß, unternehmen viel mehr, haben viel mehr Freunde oder sind sportlich aktiver. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich einfach mal so einen Kaffee in die, so einen Kaffee in die Stadt, in einen Café setzt und die Leute beobachtet, die vorbeilaufen, dann kann man sich immer überlegen, ja, wer von denen sieht jetzt wirklich so aus, wie das, was ich gerade auf Social Media gesehen habe. Ja. Und so verliert man manchmal so den Bezug zur Realität.
Jetzt sind wir schon mittendrin bei den, also verschiedenen negativen Einflüssen eben und dem Beschreiben anhand von Beispielen und Erfahrungen und jetzt, waren wir so zum einen bei den Vergleichen, wo man sich natürlich auch mit etwas vergleicht, wie du es gerade ganz schön beschrieben hast, wo man nicht mal weiß, ob das auch der Wahrheit entspricht oder nicht. Also dann die Erreichbarkeit, also der Stress, permanent auf irgendetwas antworten zu müssen. Also das ist ja nur meine Bewertung, weil es sagt einem ja niemand, dass ich antworten muss. Und es kann auch mal jemand warten, glaube ich. Und das ist so dieses vielleicht auch Zugehörigkeitsgefühl, also dass man gerade in jungen Jahren da natürlich auch irgendwo Kontakt halten kann oder in bestimmten Gruppen dazugehört, wo man sich dann auch nicht mehr rausnehmen möchte oder auch so eine Art FOMO entwickelt, sage ich mal, so dieses Fear of Missing Out. Was ich ganz oft erlebt habe, ist auch die Aufmerksamkeit, also vielleicht wie zu Beginn erwähnt, dieser krasse Fall und Aufstieg von Status und Image, also auch nach einem sehr erfolgreichen Moment, vielleicht kennst du das auch, also nach einem Sieg, nach einem Europameistertitel, was so eine Flut an Nachrichten vielleicht auf einen einprasselt und plötzlich wird es ruhig.
Definitiv, also das geht ja immer mit einher. Man hat natürlich, wenn es gut läuft, sehr viele positiven Erfahrungen auf Social Media. Man wird zum Podcast eingeladen, man wird, also man kriegt tolle Kommentare und sagt, ach, das hast du toll gemacht und wir sind stolz auf dich oder ach, wie cool, so wie du möchte ich auch trainieren und so. Aber hat halt alles auch seine Zeit, nach einer Weile verschwindet dann halt auch diese Aufmerksamkeit wieder. Mit dem muss man natürlich auch umgehen können. Und dann darf man nicht halt gleich sagen, ja, okay, jetzt schauen sich meine Videos viel weniger Leute an oder es kommentieren viel weniger und das dann gleich auf sich selbst zu beziehen, es besteht schon die Gefahr. Und man hat ja auch als Profisportler einen gewissen Druck, viele Follower und Likes zu generieren, weil ja nur dann kommen auch die Sponsoren. Ja. Das heißt, wenn man eine Flaute hat und keinen neuen Follower dazu gewinnt oder viel weniger Follower hat als, keine Ahnung, irgendeine andere Konkurrentin, hat man ja schon das Gefühl, na, da bin ich eher die zweite Wahl beim Sponsoring-Auswahlverfahren. Und das hat auch eine Gefahr, da reinzurutschen, weil man hat ja schon öfters gehört, so Likes, da geht ja unser Belohnungssystem im Kopf an. Oder
Serotonin, wenn viele Leute ein Video Dopamin, sehen.
Ja, genau.
Geht schön nach oben.
Und das macht einen ja auch, genau, und das macht einen ja auch ein bisschen süchtig danach, nach Aufmerksamkeit. Da muss man halt nur wieder realisieren, das mache ich immer selber für mich, dass Instagram nicht wirklich ich zu 100% bin.
Ja.
Also, dass ich mich nicht nur über mein Instagram-Ich definiere.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also zum einen muss ich vorwegnehmen, ich habe Alina nicht direkt über Instagram und Social Media entdeckt und dachte mir, mit der mache ich einen Podcast und sie wurde mir persönlich empfohlen von Menschen, die sie kennen. Also das finde ich ist ja auch irgendwie schön, dass man merkt, okay, da steckt auch wirklich eine Person, ein Mensch dahinter, den man anderen Menschen als Podcast-Partner ans Herzen legt. Und mit dieser Aufmerksamkeitsflut, ja, das ist was ganz Wichtiges und was ich mit Athleten, Athletinnen ganz gerne mal erarbeite, ist es natürlich auch die eigene Bewertung, also das richtige Einordnen dieser Aufmerksamkeit, weil es sind ja auch ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Menschen, die man früher, wenn jemand eine Zeitung aufgeschlagen hat und einen Artikel über Alina Böhm gelesen hat, waren das auch ganz viele Menschen, nur das hast du natürlich nicht mitbekommen. Und jetzt bekommt man es so direkt mit und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu lernen, das auch einzuordnen, dass natürlich diese Menschen nach 2 Tagen die Tageszeitung wieder beiseite legen und ich nicht direkt Feedback bekomme, wie es aber über Social Media ist. Also auch da eine Einordnung, dass es natürlich auch sehr täuscht. Und Du möchtest das einwerfen.
Was auch interessant ist, genau, und zwar, man bekommt ja Aufmerksamkeit und Likes und Kommentare, was man aber nicht vergessen kann, darf, ist, dass wenn man mal so in der Öffentlichkeit steht, dass man auch viel Negatives bekommt. Ja. Also es kann natürlich auch sein, dass ich, keine Ahnung, ein Trainingsbild poste und dann kommen da negative Kommentare, wo mein Körper bewertet wird, mhm, oder irgendjemand schreibt mir sogar eine persönliche DM, mhm, um seinen Unmut auszudrücken, wie er meine Figur findet. Also es hat auch ein zweischneidiges Schwert. Klar, man bekommt Aufmerksamkeit, aber die Aufmerksamkeit ist natürlich nicht immer positiv.
Ja, ja.
Ja.
Auch das gilt es dann wieder einzuordnen. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, vielleicht auch so für die Zukunft, das Medium ist nicht mehr wegzudenken. Wir müssen nur gute Strategien damit lernen, umzugehen und auch so negative Kommentare einordnen zu können, ignorieren zu können. Vielleicht ist auch, du hast es gerade schön beschrieben, wenn andere Menschen ihren Unmut an einem auslassen, der in der Öffentlichkeit steht, dass das aber auch nicht direkt mit mir als Person zu tun hat. Also sich dann auch nicht mit den sogenannten Hater-Kommentaren zu identifizieren, ist nicht ganz leicht, aber man kann, glaube ich, schon den Umgang damit finden.
Definitiv, also ich habe jetzt nur so ein Beispiel, ich habe mal einen Post letztens gemacht, wo ich halt erzählt habe, dass ich sehr niedergeschlagen bin aufgrund, dass ich nicht zu Olympia darf und dass ich am liebsten einfach nur im Bett liegen würde und Süßigkeiten essen würde. Also ich habe versucht, einfach authentisch meine Gefühlswelt, meinen Followern ein bisschen zu beschreiben. Hat aber dann direkt einer mit kommentiert, dass ich doch dann mal drauf achten soll, dass ich jetzt wieder mein Gewicht halten muss und soll doch erstmal abnehmen, dass ich wieder in meiner Gewichtsklasse kämpfen kann.
Okay.
Zum einen habe ich gewichtsmäßig keine Probleme, deswegen kann ich da eigentlich nur drüber lachen. Aber in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht, was ist, wenn das jemand zu meinem 20-jährigen Ich gesagt hätte? Mittlerweile kann ich damit sehr gut umgehen, weiß, wie ich das zu nehmen habe. Meistens lese ich es auch gar nicht oder schaue mir in die DMs gar nicht mehr rein. Aber wenn ich daran denke, dass mein 20-jähriges Ich das jetzt vor 6 Jahren gelesen hätte, damals habe ich noch eine gewisse Klasse tiefer gekämpft, hatte ein bisschen Probleme mit dem Gewicht machen und mein Gewicht unten zu halten, zumal ich halt auch gewachsen bin, durchs Krafttraining zugelegt habe in der Corona-Zeit. Aber wenn ich das damals gelesen hätte, ich glaube, das hätte mich ziemlich verletzt, beziehungsweise ich hätte mir da viele Gedanken darüber gemacht. Und ich habe natürlich nicht muss ich ja mal überlegen, so die richtigen Stars wie Simon Biles, wo dann halt über 10.000 Kommentare darunter sind. Ja. Aber trotzdem im Kleinen tut sowas auch manchmal weh. Ja,
absolut tut sowas weh. Und ich glaube, das ist auch total nachvollziehbar. Und auch schön, dass du es ansprichst, dass natürlich das vielleicht jüngere, kleinere, sensiblere Ich, das noch nicht die Erfahrung hat, auch noch nicht das Standing, den Selbstwert und vielleicht eben noch nicht den Umgang damit so gelernt hat, man da wirklich auch was anrichten kann bei Menschen. Also das finde ich ist ganz wichtig. Es ist ja immer eine gewisse Aktion, bewirkt irgendeine Reaktion. Und auch deswegen der Aufruf, da wirklich frühzeitig auch sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich mit Social Media umgehen, wie möchte ich Social Media für mich nutzen. Man darf ja auch nicht vergessen, alles, was reingegeben ist, ist da. Also das bleibt auch da. Wie möchte ich nach außen wirken und wie gehe ich dann auch damit um, wenn Reaktionen kommen auf Posts, auf wie ich meinen Social-Media-Kanal betreibe? Kann man sich ja auch Unterstützung holen, mal einen Workshop machen, Hilfe holen und dann aber auch lernen, damit umzugehen und das ganz klar trennen davon, dass das bin nicht ich. Also die Identität davon auch loszulösen ein Stück weit.
Ich zum Beispiel versuche immer sehr wenig zu Persönliches zu posten, wirklich bei mir und meinem Sport und bei meinen Wettkämpfen zu bleiben, eher darüber zu berichten, wie lief der Wettkampf, was lief gut, was lief schlecht, mich so als Sportlerin zu inszenieren und weniger, was habe ich mir für ein neues Sofa gekauft und welchen Film schauen mein Freund und ich abends auf der Couch, so ein bisschen weg von dem. Ja. Weil ich dann so mehr das Gefühl habe, dass es ich als Sportlerin bin und quasi so ein professionelles Bild von mir quasi ist.
Ja.
Und aber ich privat auch anders sein darf und bin.
Auch sein sollte.
Genau.
Also ich finde das
auch
einen super wichtigen Hinweis, dass man sich dazu auch entscheiden darf, dass privat privat ist und das ist meine Welt. Und die bleibt ja auch über Social Media hinaus bestehen. Die hat auch natürlich ihre Dramen, aber hat auch ihre Hochs. Aber das muss ich ja nicht mit der ganzen Welt teilen. Und es ist was anderes, wie eben den Nutzen von Social Media für zum Beispiel Sponsorenverträge, Partnerschaften. Teils auch, es kann ja auch zur Motivation führen, weil man tolle Kommentare bekommt. Also oder ja, Unterstützung von Menschen, die man inspiriert. Also auch du bist ja in gewisser Weise auch ein Role Model, kannst du ja auch sein für junge Mädchen, die sagen, hey, das ist so cool. Ich möchte auch irgendwie in Richtung Judoka gehen oder zumindest in Richtung Sport irgendwas zu machen. Also das sind ja auch total schöne Seiten. Aber auch das trennen zu dürfen und macht einen ja dann auch da weniger angreifbar auf der privaten Ebene und somit auch weniger persönlich angreifbar.
Genau, ich versuche wirklich durch Social Media, durch vor allem Trainingsvideos auch andere zu inspirieren, zu trainieren, Ziele zu verfolgen, auch mit Rückschlägen umzugehen. Deswegen versuche ich auch authentisch zu zeigen, wenn mal was nicht gut lief oder dass mich was traurig macht, aber wirklich in Bezug auf Sportliche im Fokus. Und manchmal hilft es mir auch, Dinge besser zu verarbeiten.
Ja.
Das muss ich auch zugeben. Also es ist jetzt nicht mein privates Tagebuch, aber mehr so mein Sportler-Tagebuch, wo ich quasi meistens jeden Wettkampf ein bisschen dokumentiere und sage, was als nächstes so für mich auf mich zukommt. Und ich denke wahrscheinlich auch sehr spannend, wenn ich irgendwann mal kein Judo mache und dann zurückgucke und die Posts so verfolge. Das ist bestimmt auch spannend für mich, das später so zu sehen.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. So langsam kommen wir zum Ende. Jetzt würde mich aber noch definitiv interessieren, wie war denn die Resonanz der Studienteilnehmer oder das Feedback? Also es waren ja alles wirklich, wirklich Spitzensportler, auch sehr erfolgreich, Olympiateilnehmer. Wie war das Feedback? Also kam da eher so eine Antwort wie, Alina, was soll denn das jetzt? Oder so, boah, du triffst voll den Nagel auf den Kopf.
Ja, das Zweite. Ja. So sehr viele waren, boah, richtig cool, dass du das untersuchst, voll spannend. Ja. Lass mich auf jeden Fall wissen, was dabei rauskommt. Ja. Dann das Unverständnis habe ich, wenn dann manchmal von wenigen Männern bekommen, die so sagen, ja, also ich verstehe das gar nicht, was Social Media mit dem Selbstwertgefühl und der Wahrnehmung zu tun hat. Aber natürlich haben das auch die Ergebnisse wiedergespiegelt, dass Frauen das sich viel mehr zu Herzen nehmen, dass Frauen sich viel mehr vergleichen und viel mehr ihren Körper und ihre Selbstwertgefühl durch Social Media in Frage stellen. Warum das so ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Dafür bin ich noch nicht ausgebildet genug in dem Bereich. Aber ja, es war auf jeden Fall spannend, solche Vergleiche zu sehen oder auch der Unterschied zwischen Sportarten, dass es Turnerinnen sehr viel mehr beeinflusst hat als Judokas und Leichtathletinnen.
Aber das hast du dann auch zu Beginn dachte, erwähnt, okay. Im Turnen ist ja nochmal Körperschema oder generell die Körperlichkeit extrem wichtig, also auch die Außenwirkung, das Ästhetische, also das ist ja nochmal.
Genau, und die Athletinnen sind meistens noch jünger, beim Judo ist es eher so, und Leichtathletik ist es so, dass man eher erfolgreich ist, so Mitte 20, vielleicht sogar noch Ende 20 und dann hat man auch noch ein bisschen Lebenserfahrung und kann sich besser selber ein bisschen einschätzen. Beim Turnen sind die auch erfolgreich, wenn die 16 sind. Stimmt. Wenn ich an mein 16-Jähriges, ich denke, hatte ich auch deutlich mehr Selbstzweifel als jetzt. Und ich finde, es würde es total wichtig finden, das haben auch dann auch viele nach der Studie gesagt, dass man über dieses Thema ein bisschen mehr aufgeklärt wird und ein bisschen mehr darüber Bescheid weiß, was Social Media mit allem macht. Zum einen, wie kann ich es für mich nutzen, aber auch auf was muss ich aufpassen?
Ich kriege bestimmt ganz viele Fragen danach, ob man deine Bachelorarbeit lesen kann, aber vermutlich ist sie nicht veröffentlicht.
Tatsächlich ist sie veröffentlicht. Ah. Ich weiß nicht genau wo, ich habe die auf so einer Hausarbeitenseite.
Okay, die Alina sucht mir den Link raus und ich werde ihn in die Shownotes einfügen, weil ich glaube, das wird wirklich, viele interessieren und können dann auch nochmal, wenn irgendwelche Fragen sind, dann nochmal nachlesen. Mich interessiert jetzt noch die Frage, gerade zu den Ergebnissen, Unterschiede Männer, Frauen. Haben Frauen dann auch eine höhere Nutzungszeit von Social Media?
Tatsächlich haben sie in meiner Bachelorarbeit nicht angegeben, dass die Nutzungsdauer höher ist. Was auch interessant war, dass generell Spitzensportler angegeben haben, weniger Zeit auf Social Media zu verbringen, als jetzt die Referenzgruppe aus aktuellen Studien. Okay. natürlich kann ich nicht sagen, wie das bei denen damals kontrolliert wurde. Ja. Bei mir, ich kann das, wie gesagt, ich konnte das natürlich nicht kontrollieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Sportler an sich weniger Zeit auf Social Media verbringen, aus dem Grund, dass sie halt viel trainieren, viel auf Wettkämpfe sind. Und die meisten haben ganz klar angegeben, während des Trainings, vor und während des Wettkampfs ist Social Media tabu. Ja. Da benutzt keiner Social Media, aber
gut.
Ist auch das, klar, das lenkt ja auch ab.
Im besten Falle, ja, aber du wirst lachen, mir begegnet jetzt immer wieder, dass Athleten bis kurz vorher noch Handy in der Hand haben und auch vorm Training oder während dem Training und also das ist auch immer wieder der Fall und das ist aber auch meiner Meinung nach absolutes Tabu, weil auch so viele Informationen auf einen einprasseln, die man ja nicht steuern kann und die mit einem was machen emotional und wie wir aus deiner Studie wissen, meistens eher negativ. Wäre das so schon die Zusammenfassung auch nochmal, vielleicht in 2, 3 Sätzen der Ergebnisse, die Nutzung von Social Media, der Einfluss auf mentale Stärke, auf mein psychisches Wohlbefinden?
Genau, also die Ergebnisse haben auf jeden Fall gezeigt, dass Social Media was mit einem macht und dass die meisten das auch erkennen und so bewerten, auch in Bezug auf Schlaf, war es sehr interessant, weil ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen. Bevor ich ins Bett gehe, scrollt man doch nochmal nur durch Instagram und checkt dann nochmal durch. Und dann ist man in einer Reel-Schleife und geht dann trotzdem 30 Minuten später ins Bett. Ich glaube, das konnten auch alle Studienteilnehmer genauso unterschreiben. Und auch der Griff zum Handy, wenn man aufwacht und auf die Plattform geht, das haben auch sehr viele nachempfinden können und haben auch viele gemacht. Und das kann ich auch bei mir selber feststellen. Ja. Und ich versuche das wirklich tatsächlich zu unterbinden. Man kann nämlich bei Instagram, ich weiß nicht, ob du das weißt, da einstellen,
perfekt,
dass man so ein Zeitlimit
sich setzt. Du nimmst es mir vorweg. Die Tipps, die Tipps, das war meine letzte Frage, die Alina, die Tipps an alle Zuhörerinnen, entweder an dein junges Ich oder die Tipps, die du jetzt weißt. Und genau darauf wollte ich hinaus. Und erklär uns die Funktion des Limits.
Genau, ich habe mir halt selbst versucht, ein Limit zu setzen. Ich habe mir 30 Minuten Zeitlimit gesetzt und sobald ich quasi 30 Minuten Zeit auf Instagram verbracht habe, kommt halt so eine Benachrichtigung, du hast jetzt dein Zeitlimit erreicht. Natürlich kannst du es einfach wegklicken und weitermachen. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt die komplette App für mich gesperrt ist. Aber trotzdem ist es für mich manchmal so ein Wachrüttler und sagt, oh, Moment mal, du hast heute schon 30 Minuten hier gechillt, mach mal was anderes. So andere Tipps, die ich jetzt für mich so mitgenommen habe, war, habe ich ja schon gemeint, weniger persönliches Posten, mehr mich am Sport zu halten, jetzt wirklich in Bezug auf Sportler, dass ich halt immer den Sportbezug quasi herstelle und sage, hey, Instagram ist nicht meine richtige Identität. Das heißt, wenn mich jemand kennenlernt, weiß der noch nicht alles über mich, nur wenn er jetzt auf meinem Instagram-Profil war. Ich weiß, dass manche Influencer das nicht so machen und dass andere sich auch anders damit wohlfühlen, aber so das habe ich für mich gelernt, dass das für mich sehr wichtig ist. Und das mit den Fenstern habe ich ja auch am Anfang angesprochen, dass ich versuche, Beiträge von anderen anders zu betrachten. Ja. Die haben wahrscheinlich jetzt in ihrem Sportoutfit 120 Bilder geschossen, davon das Beste genommen, dann auf einen super Filter benutzt und das dann hochgeladen, ne?
Ja.
Also, dass ich das wirklich für mich selber manchmal so wieder realisiere, dass auch wieder nur ein kleines Fenster, das sie mir zeigen, hinten kann es ganz anders aussehen. Ja. Und das mit dem Kaffee habe ich ja auch gesagt, dass man manchmal gar nicht merkt, dass Instagram ja nicht die Realität ist, sondern dass wir da so in einer Bubble sind. Und wenn ich mich jetzt für Sportlerinnen interessiere und trainierte Körper, werden die mir ja auch regelmäßig auf Instagram angezeigt.
Klar.
Also
das Geschäftsmodell
Instagram. Genau. Genau, weil mich das sehr auch interessiert. Ja. Da werden mir jetzt eher andere Dinge weniger angezeigt, die aber genauso reell sind für mich. Und dass man da manchmal nochmal sagt, hey, aufwachen, das ist nicht alles echt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Genau, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und auf der anderen Seite auch, ich finde da das Eisbergmodell ganz schön, weil was wir sehen, ist eigentlich nur die Spitze. Und was darunter liegt, wie jemand für etwas leidet, wie jemand für etwas arbeitet, wie viele Failures auch jemand erlebt hat, das wird ja auch nicht immer alles gezeigt, was oft dahinter steckt. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zur Einordnung. Was ich ganz schön finde noch als Tipp ist, das hatten wir vorher mit der großen Aufmerksamkeit direkt nach erfolgreichen Wettkämpfen, dass man für sich selbst Routinen sich überlegt, wie zum Beispiel den Erfolg gemeinsam mit der Family und Freunden feiert, nur für sich, ohne Social Media, ohne Media, ohne irgendwas, sondern für sich Routinen bereitlegt, wo wirklich man drin ist im Moment, die man fühlen kann, die man spüren kann, die nichts mit irgendeiner Aufmerksamkeit von außen zu tun hat. Ich glaube, das ist auch was sehr, sehr Schönes, weil man dadurch auch nochmal den Erfolg viel emotionaler fest verankert, was einem auch wieder dient für weitere Events, für die Motivation und man somit sich auch einfach irgendwo was Gutes tut und belohnt im realen Leben. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Und
das ist auch sehr schön. Das ist vielleicht auch sehr toll, dass man bewusst im Moment lebt und nicht das Gefühl hat, dass man das jetzt auch noch auf Instagram teilen muss.
Und ich glaube, das ist
also so private Momente.
Generell auch so dieses sich bewusst, wenn man Kaffee trinkt, trinkt man Kaffee und scrollt nicht parallel durch Instagram. Und da hilft einem wirklich dieses Limit. Ich kenne es auch, ich habe es mir auch gesetzt. Klar, an Tagen, wo man auf Instagram irgendwas arbeiten muss, reicht es meistens nicht. Aber es gibt Tage, da braucht man es nicht. Und wie oft ertappt man sich, dass man irgendwo beim Kaffee trinken, irgendwo an der Supermarktschlange, irgendwo beim Tanken und sich denkt, okay, ich kann jetzt in der Zeit auch einfach mal Leute beobachten. Ich kann irgendwie, weiß nicht, einfach mal kurz mir überlegen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und da ist dieses Limit wirklich gut, weil es dann einfach, ja, man kann es wegklicken, aber es sensibilisiert und man ertappt sich und die Zeit reduziert sich definitiv durch allein dieses Sensibilisieren dafür.
Mir ist jetzt noch eins eingefallen, ein letztes. Und zwar, das habe ich auch früher ganz oft gemacht und das mache ich bis heute noch, wenn ich in Urlaub fahre. Und wir kriegen wirklich nicht auf Urlaub beim Judo, muss man schon sagen. Ich habe dann im Sommer meine 2 Wochen. Jetzt nach Olympia sieht es ein bisschen anders aus, dann kriegen wir länger Urlaub. Aber meistens habe ich halt nur 2 Wochen dann im Sommer. Und ich habe wirklich die App auf meinem Handy entfernt und ich war dann 2 Wochen nicht drauf. Und was ich da so an mir selbst beobachtet habe, ich habe den Urlaub anders genossen. Wenn ich am Strand lag, habe ich ein Buch gelesen und habe nicht nochmal geguckt, ach, das scroll ich nochmal durch. Und ich habe das oft mit meinem Freund auch gemeinsam gemacht, dass wir beide Social Media gelöscht haben und einfach nicht drauf waren. Und es hat uns so gut getan. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, vielleicht manche brauchen das.
Ich kann dir nur sagen.
Mich war das das Richtige.
Doch, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe das auch vielen empfohlen, viele haben es auch wirklich gemacht. Und es ist ganz interessant, am Anfang hat man, da merkt man aber, wie süchtig man ist, dieses Kribbeln und dieses Nervössein und einfach automatisch auf die App gehen. Ah, die App ist nicht da, okay, gehe ich doch nicht drauf. Und plötzlich nach...
Man erwischt sich so,
genau,
ne?
Man erwischt sich so,
wie man die sucht. Ja.
Und nach 2, 3 Tagen stellt sich aber eben so eine Ruhe ein und man merkt, Wahnsinn. Und man kommt super schnell davon auch los. Also ich glaube, ich wage zu sagen, es ist leichter als mit dem Rauchen aufhören oder mit irgendwas anderem, diese Gewohnheit aufzugeben. Und ich mache das auch in Urlauben, wirklich die App. Also man kann die löschen, keine Sorge, man holt sie sich danach wieder und es ist alles wie vorher. Aber es tut extrem gut und es ist ein Unterschied, ob sie auf dem Handy ist oder nicht. Kenne ich von mir auch, also kann ich nur bestätigen. Und habe das auch Athleten schon empfohlen und die es gemacht haben, haben alle nur Positives davon berichtet. Also ja, schön. Letzter Tipp, auch mal im Urlaub, gerade jetzt, wo Sommer ist, vielleicht nimmt sich sein oder andere zum Herzen, Insta einfach mal löschen oder Social Media oder TikTok oder was es auch immer ist.
Man verpasst ja nichts.
Eben, vor allem nicht, wenn man im Urlaub ist. Sollte man den Urlaub auch genießen. Alina, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr schöne, informative Gespräch mit wirklich vielen Tipps, auch über den Spitzensport hinaus. Und ich wünsche dir trotz, ein bisschen immer noch der ein oder anderen Träne vielleicht, dass du gemeinsam mit deinem Team, mit deinen Freunden, Freundinnen sehr viele unvergessliche Momente bei den Olympischen Spielen haben wirst in Paris. Und wer weiß, ich meine, in 4 Jahren ist es wieder soweit und ich werde es definitiv verfolgen. Vielleicht hören wir uns dann hier auch nochmal wieder. Ist auch mal interessant, dann nochmal rückblickend darüber zu sprechen. Und
definitiv.
Wünsche dir dann auf jeden Fall einen wohlverdienten schönen Urlaub.
Dankeschön.
Mach's gut.
Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gut. Ciao.